Sie hören die Sendung «Echo der Zeit» von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Der Grundstückverkauf an Ausländer wird vorläufig nicht gelockert. In der Schweiz wird erstmals eine Frau wegen Beihilfe zur Genitalverstümmelung verurteilt. Der Nationalrat will keine Gewissensprüfung mehr beim zivilen Ersatzdienst. Die EU überprüft das Darlehen des italienischen Staates an die angeschlagene Alitalia. Später dann: Der Wille allein genügt nicht, es braucht auch Geld. Viel Geld. Ein neues AKW könnte die Schweizer Atomindustrie finanziell überfordern. Der erste Schritt ist getan, aber der Weg ist lang, sehr lang. In Kenia hat die Kommission ihre Arbeit aufgenommen, welche die Wahlfälschungen untersuchen soll. Und ein König, der keiner mehr ist. In Nepal gibt Gyanendra das Zepter ab. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Christian Lüscher.
Auch der Ständerat will den Erwerb von Grundstücken durch Ausländer weiter beschränken. Ganz knapp mit 19 zu 18 Stimmen hat er deshalb die Abschaffung der sogenannten Lex Koller abgelehnt und das Geschäft an den Bundesrat zurückgewiesen. Damit stellt sich der Ständerat hinter den Nationalrat. Die Regierung wird beauftragt, griffigere Massnahmen auszuarbeiten, um zu verhindern, dass der Schweizer Boden zum Spekulationsobjekt wird. Der zivile Militärersatzdienst in der Schweiz soll künftig 1,5-mal so lange dauern wie der Militärdienst und die Gewissensprüfung soll abgeschafft werden. Darauf hat sich der Nationalrat geeinigt. Er folgte damit der vorberatenden Kommission. Das heißt, künftig reicht die Bereitschaft zu einem verlängerten Zivildienst, um sich vom Militärdienst zu befreien. Die Vorlage geht nun in den Ständerat. Bei der Beratung des Legislaturprogramms bis 2011 hat der Nationalrat sein offenes Verhältnis mit der EU verdeutlicht. Zudem unterstützt er den Kurs des Bundesrates in der Energiepolitik. Eine Reihe von Vorstößen der SVP lehnte der Nationalrat ab. So richteten sich die SVP-Anträge gegen den Abschluss weiterer Abkommen mit der EU oder dagegen, dass die begonnenen Verhandlungen über ein Agrarfreihandelsabkommen als dringliche Massnahme im Legislaturprogramm verankert werden. Auch das links-grüne Lager stieß im Rat auf Widerstand, so zum Beispiel mit der Forderung, den Bau von neuen Atomkraftwerken als Schwerpunktthema zu behandeln. Unternehmen, die in der Schweiz fossile Brennstoffe nutzen, müssen seit Anfang Jahr dem Bund eine sogenannte CO2-Abgabe bezahlen. Die Firmen können sich aber dazu verpflichten, ihren Ausstoß von Kohlendioxid zu begrenzen und werden damit von der Abgabe befreit. Nun hat das Bundesamt für Umwelt jenen Unternehmen, die von der Abgabe befreit sind, eine obere Grenze gesetzt. Zusammen dürfen sie in diesem Jahr 2,2 Millionen Tonnen Kohlendioxid ausstoßen. Der Ausstoß soll um 60.000 Tonnen reduziert werden. Die EU-Kommission nimmt ein 300 Millionen Euro Darlehen des italienischen Staates an die Fluggesellschaft Alitalia unter die Lupe. Alitalia kämpft mit massiven wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Die Kommission bezweifelt, dass diese Hilfe zulässig war und mit den EU-Vorschriften übereinstimmte. Ein solches Darlehen könnte Alitalia im Wettbewerb Vorteile schaffen, heißt es. Der italienische Staat hatte der Alitalia im April ein Darlehen gewährt, damit die Gesellschaft ihre schwierige finanzielle Lage bewältigen konnte. Dazu musste die Regierung zwei Verordnungen erlassen. Die italienische Polizei hat im Süden des Landes 11 Unternehmer festgenommen. Sie sollen in nicht zugelassenen Gruben illegal Haus- und Giftabfall entsorgt haben. Die Polizei teilt mit, es seien zudem Häuser, Läden und Grundstücke im Wert von mehr als 40 Millionen Euro beschlagnahmt worden. Die Parlamente von Finnland und Estland haben mit großer Mehrheit dem EU-Reformvertrag von Lissabon zugestimmt. Heute Abend entscheidet auch das griechische Parlament über das Vertragswerk. Morgen dann stimmen die Iren über den Text ab. Irland ist das einzige EU-Land, wo die Bürger zu dem Vertragswerk befragt werden. Der Ausgang der Abstimmung ist ungewiss. Sollten die Iren den Reformvertrag ablehnen, kann dieser nicht in Kraft treten. In Serbien ist einer von 4 Kriegsverbrechern verhaftet worden, die vom Internationalen Tribunal in Den Haag gesucht werden. Eine Sprecherin des Tribunals hat die Festnahme des mutmaßlichen Kriegsverbrechers Stojan Supljanin bestätigt, ohne weitere Einzelheiten bekannt zu geben. Supljanin wurde beschuldigt, während des Bürgerkriegs in Bosnien-Herzegowina zwischen 1992 und 1995 an der Tötung von muslimischen und kroatischen Zivilpersonen beteiligt gewesen zu sein. Gesucht werden noch der frühere Präsident der bosnischen Serben Radovan Karadzic, der ehemalige Militärchef Ratko Mladic und der serbische Rebellenführer in Kroatien Goran Hadzic. Die israelische Regierung hat entschieden, vorerst keinen militärischen Vorstoß in den Gazastreifen durchzuführen. Ein Regierungssprecher in Jerusalem teilte mit, das Sicherheitskabinett unter dem Vorsitz von Premierminister Olmert habe dies entschieden. Israel wolle damit einem ägyptischen Vermittlungsversuch für eine Waffenruhe eine Chance geben. Israel hat die Bedingung gestellt, dass alle Angriffe auf die israelischen Grenzorte eingestellt werden und der Waffenschmuggel über die ägyptische Grenze unterbunden wird. Soeben hat in Genf das Fußball-EM-Spiel zwischen Tschechien und Portugal begonnen. Zehntausende von tschechischen und portugiesischen Fans halten sich in der Rhonestadt auf. Um 8:45 dann pfeift der Schiedsrichter in Basel das Spiel Schweiz-Türkei an. Verliert die Schweizer Nationalmannschaft das Spiel, ist für sie die Euro 08 so gut wie vorbei. In Basel rechnen die Organisatoren mit rund 100.000 Fußballbegeisterten, insbesondere reisen viele türkische Fans von Deutschland her in die Schweiz. Die schweizerische Hagelversicherung schätzt, dass die gestern über Teilen der Schweiz niedergegangenen Gewitter einen Schaden von rund 3 Millionen Franken angerichtet haben. Betroffen waren vor allem Acker-, Gemüse- und Erdbeerkulturen im Raum Zentral- und Nordostschweiz.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1. Die weiteren Themen. Die Bodenspekulation begrenzen. Aber wie? Erst wenn wir das wissen, geben wir die Lex Koller her, sagt das Parlament. Autofahren, aber wer bezahlt's? Der steigende Benzinpreis bremst die Mobilität in den USA. Ein neues AKW, wer soll das bezahlen? Wer selbst, sagt die Schweizer Atomindustrie. Das zu beweisen wird schwierig. Dann ein Tabuthema kommt zur Sprache, Beschneidung von Frauen in der Schweiz. Ein König hat seinen letzten. Nepals Gyanendra zieht aus dem Palast aus, will aber im Land bleiben. Und Lernen vom Feind und Nachbarn. Die palästinensische Al-Quds-Universität bietet neu Israel-Studien an und hat viel Erfolg damit. Lex Koller, dieser Name steht für den Schutz von Schweizer Boden vor dem Ansturm der Ausländer. Das Gesetz schränkt den Verkauf von Wohneigentum an Ausländer ein. Der Bundesrat findet, dieses Gesetz brauche es nicht mehr und auch das Parlament ist grundsätzlich dieser Meinung. Und trotzdem wird darüber gestritten. Das Parlament verlangt vom Bundesrat vor einer Aufhebung griffigere Maßnahmen gegen die Bodenspekulation. Was heißt das? Monika Zumbrum.
Die Damen und Herren Ständeräte waren heute in einem Dilemma. Grundsätzlich war man sich einig, dass die über 40-jährige Lex Koller kein geeignetes Instrument gegen Bodenspekulation und Verschandelung der Landschaft sei. Nun hatte man jetzt aber über einen Rückweisungsantrag des Nationalrats zu entscheiden. Dieser will zusätzliche Maßnahmen, bevor die Lex Koller aufgehoben werden soll. So geht es erstens um die Frage, ob ein Ausländer, der in der Schweiz Grundeigentum kaufen will, auch eine bestimmte Zeit lang in der Schweiz gewohnt haben muss. Für den Walliser CVP-Ständerat René Imoberdorf ist dies überhaupt keine Option.
Das würde erstens eine Verschärfung der Lex Koller zur Folge haben und zweitens verstoßen wir hier eindeutig gegen EU- und EFTA-Recht.
Dies, weil eine solche Bedingung wohl im Widerspruch gegen das Freizügigkeitsabkommen stünde. Beim zweiten Punkt im Rückweisungsantrag geht es um die Raumplanung. Wie viel Raumplanung darf es denn sein? So schien die Leitfrage in der ganzen Debatte zu lauten. Der Bundesrat schlägt einige Maßnahmen vor. So sollen die Kantone zum Beispiel die Gebiete definieren, wo das Verhältnis zwischen Erst- und Zweitwohnungen nicht mehr ausgewogen ist. So würden die kantonalen Richtpläne transparenter. Wie bereits im Nationalrat reicht dies auch den Skeptikern im Ständerat nicht, so Erika Forster von der FDP.
Die eigentliche Problematik ist nicht das Verhältnis zwischen bebautem und unbebautem Raum. Die Problematik betrifft Wohnsitze und Bauten in wertvollen und daher zu schützenden Räumen.
Die St. Galler Ständerätin zeigte sich misstrauisch gegenüber den Kantonen. Die Präsidentin der Stiftung für Landschaftsschutz ortet immer wieder Widerstand bei den Kantonen, wenn es um griffige Massnahmen bei der Raumplanung geht.
Da der Wille für griffige Massnahmen, wie die Erfahrung leider zeigt, bei einigen Kantonen fehlt und da sich die Kantone auch oft hinter der Wahrung der Gemeindeautonomie versteckt haben, zweifle ich an der Wirksamkeit der vorgeschlagenen Massnahmen.
Die Kantone müssten ihre Bau- und Grünzonen besser definieren und entsprechend schützen. Der Ständerat stimmte schließlich ab und mit dem Stichentscheid des Vizepräsidenten wies auch er die Vorlage an den Bundesrat zurück. Dieser muss nun in einer neuen Vorlage weitere strengere Massnahmen ausarbeiten. Bei der Stiftung für Landschaftsschutz und den Umweltverbänden führend in Sachen Raumplanung hat man klare Vorstellungen, wie die verlangten griffigen Massnahmen aussehen sollen. Geschäftsführer Raimund Rodewald:
Dass der Bund die Kantone zu Kontingentierungsmaßnahmen verpflichten müsste. Das heißt, die Kantone, die betroffen sind vom Zweitwohnungsbau, müssten für ihre Regionen griffige Kontingentierungen vorsehen, wie das beispielsweise die Gemeinde Zermatt jetzt in einer modellhaften Weise auch getan hat.
Klar ist, auch über 40 Jahre seit der Einführung der Lex Koller scheint es ohne Kontingentierung nicht zu gehen, auch wenn sich die Argumentation gewandelt hat, weg von der Angst vom Ausverkauf der Heimat hin zur Angst um die Verschandelung der Landschaft.
Das war Monika Zumbrunn aus Bern. Die Benzinpreise steigen in den USA wahrscheinlich nicht mehr als überall auf der Welt auch. Aber in den USA und seinem Volk von Autofahrern macht die Preisexplosion besonders stark zu schaffen. Im Süden der USA gibt ein normaler Haushalt bereits einen von $6 fürs Benzin aus, Tendenz steigend. Peter Vögeli.
Präsident Bush ist in diesen Tagen eine Lachnummer. Denn mit Genuss spielte TV-Comedy-Star Jon Stewart gestern in seiner abendlichen Fernsehshow einen Ausschnitt aus einer Pressekonferenz des Präsidenten vor. Als George W. Bush am 28. Februar gefragt wurde, welchen Rat er für den Durchschnittsamerikaner parat habe, der laut Prognosen mit einem Benzinpreis von $4 die Gallone rechnen müsse, reagierte Bush verblüfft bis abwehrend. Davon habe er nichts gehört.
You're predicting $4 a gallon gasoline. A number of analysts are predicting $4 a gallon gasoline this spring.
That's interesting. I hadn't heard that.
Inzwischen liegt der Benzinpreis im Schnitt bei über $4 pro Gallone. Für Schweizer Autofahrer wäre das großartig. Umgerechnet 1.10 Franken pro Liter. Doch für Amerikaner ist das ein Albtraum. In einzelnen ländlichen Gebieten machten Benzinkosten bereits bis zu 16% eines durchschnittlichen Familienhaushaltsbudgets aus, berichten Medien. In Mississippi beispielsweise, einem armen Bundesstaat mit wenig öffentlichen Verkehrsmitteln und langen Arbeitswegen, weil Jobs relativ dünn gesät sind. Und CNN meldete, dass auch die sogenannten Soccer Moms, die ihre Kinder von Spiel zu Spiel fahren, über Benzinpreise klagten. Die Folgen der Benzinkrise in einer Gesellschaft und Wirtschaft, die auf billigem Benzin wie die USA basieren, sind sofort spürbar. General Motors kündigte vor einer Woche an, 3 Werke in den USA und eines in Mexiko zu schließen, weil sich die Produktion von benzinfressenden Trucks und sogenannten SUVs nicht lohne. Die Produktionslinie des sogenannten Hummer, ein Prestigeungetüm, das einem US-Armeefahrzeug im Irak nachempfunden ist, soll auslaufen oder geändert werden. Die Autoindustrie rechnet mit einem Rückgang des Verkaufs von Neuwagen von 16,2 auf 15 Millionen. Und der Gratis-Pizza-Lieferservice würde angesichts der Benzinpreise bald der Vergangenheit angehören, prophezeit die Washington Post. Die amerikanische Wirtschaft habe sich trotz Finanz- und Immobilienkrise besser geschlagen, als manche befürchteten, sagte Finanzminister Henry Paulson, doch die Ölkrise sei eine schwere Bürde.
The economy has done better because it's quite resilient than many had predicted and some had feared. But this now with this rise in energy costs, it's a big burden.
Die Ölpreise drohten den Sinkflug der US-Wirtschaft zu verlängern, sagte Paulsen vorsichtig.
It brings with it the risk of a prolonging our economic slowdown. I take that seriously.
Der Durchschnittsamerikaner hat bereits reagiert. Noch nie seit 1942, seit entsprechende Daten erhoben werden, war der Rückgang an gefahrenen Autokilometern in einem März im Jahresvergleich so groß wie in diesem März 2008. Und die Vereinigung des öffentlichen Verkehrs verzeichnete eine Rekordnutzung im vergangenen Jahr. Dennoch ist dies zu wenig. Noch immer werden in den USA jährlich schätzungsweise 4.800 Milliarden Autokilometer abgespult. Auch die Politik hat reagiert und im vergangenen Dezember ein Energiegesetz verabschiedet, das die Normen für den Treibstoffverbrauch von Autos verschärft und alternative Treibstoffe fördert. Und was seit der beinahe Katastrophe des Atomkraftwerks Three Mile Island für 30 Jahre undenkbar schien, erscheint heute in den USA in einem neuen Licht. Neue Atomkraftwerke. AKW-Betreiber haben angekündigt, Lizenzen für 34 neue Atomkraftwerke zu beantragen. Die hohen Energiepreise und Steueranreize machen es möglich. Ganz anders ist die Lage für die US-Ölfirmen. Ein Gesetz, Steuervergünstigungen von 17 Milliarden über 10 Jahre für US-Ölfirmen zu streichen, ist zwar gestern im Senat erwartungsgemäß gescheitert. Aber Barack Obama hat das Thema auf seiner Präsidentschaftsagenda. Zumindest im Moment.
Peter Vögeli hat es erwähnt, in den USA könnte die Atomkraft, die Atomenergie vor einem neuen Aufschwung stehen. Genauso hierzulande. Gestern wurde das Rennen offiziell eröffnet. Das Rennen der Schweizer Stromkonzerne um ein neues Atomkraftwerk. Atel hat die Nase vorn im Moment. Schon bald wollen auch BKW und Axpo nachziehen und ihre Gesuche für neue AKWs einreichen. Doch die Beschaffung der Mittel könnte schwierig werden, denn die Atomindustrie muss erst beweisen, dass die ausschließlich private Finanzierung eines Atomkraftwerks möglich ist. Der Bericht von Priscilla Imboden.
Es ist eine eindrückliche Summe, die Atel-Direktor Giovanni Leonardi gestern in Aussicht stellte.
Das neue Kernkraftwerk kostet 6 bis 7 Milliarden Schweizer Franken. Es wird von denjenigen bezahlt, die es planen und bauen. Wir wollen das Werk zusammen mit Partner bauen und für die Verhandlungen mit ihnen haben wir genügend Zeit.
Genügend Zeit, denn erst in rund 8 Jahren soll mit dem Bau begonnen werden. Deshalb liegen noch keine genauen Finanzierungspläne vor. Doch die Geldbeschaffung für ein solches Riesenprojekt könnte sich als heikel erweisen, meint der kritische Atomenergie-Experte Michael Schneider. Das zeige das Beispiel des neuen Kernkraftwerkes, das in Finnland gebaut werde.
Hier muss man feststellen, dass nach dieser Bauzeit bereits über 2 Jahre Verzögerung in der Planung zu verzeichnen sind, was sich umrechnet auf eine Erhöhung der geschätzten Gesamtsumme von etwa 50% oder 1,5 Milliarden Euro.
In diesem Fall hatte das Baukonsortium mit dem Atomkraftkonzern Areva einen Fixpreis von 3 Milliarden Euro ausgehandelt. Areva poche nun auf Neuverhandlungen. Wie es weitergehe, sei unklar. Areva gehört mehrheitlich dem französischen Staat. Finanziert wird der Bau mit günstigen Krediten dank staatlicher Garantien aus Frankreich und Deutschland. Das beweist für Michael Schneider, ohne staatliche Hilfe sei es so gut wie unmöglich, ein Kernkraftwerk zu bauen.
Ohne entweder politische Entscheidungen oder staatliche Garantien und oder eine Form von Subventionen, die der Atomenergie zugutekommt, werden sich neue Projekte in einem liberalisierten, offenen Energiemarkt nicht durchführen lassen.
Die Entwicklung in den USA gibt ihm recht. Dort sind neue Kernkraftwerke in Planung. Ein Gesetz aus dem Jahre 2005 hat diese Entwicklung ausgelöst. Es sieht staatliche Garantien und steuerliche Vorteile für die Kernkraft vor. Trotzdem stellt sich die Kostenfrage auch dort. Jonathan Kumi, Professor für Ingenieurwissenschaften an der Stanford University in Kalifornien, hat die Kosten der Kernkraftwerkbauten der letzten 30 Jahre in den USA untersucht. Er kommt zu erstaunlichen Schlüssen.
We know that the projected costs were much lower than the actual costs by factors of 2 to 5.
Die tatsächlichen Kosten hätten sich als 2 bis 5 Mal höher erwiesen als die Schätzungen. Dies erkläre sich damit, dass nach dem Atomunfall auf Three Mile Island 1979 die Sicherheitsregeln verschärft wurden, aber auch damit, dass die Industrie die Werke schlecht geplant habe. Die Industrie habe ihr Verfahren jetzt gestraft. Der Lackmustest stehe aber noch bevor.
There will be a handful of plants built in the US, and the question will be, you know, are these plants as cheap as the industry says they will be?
Ein paar Kernkraftwerke würden sicher noch gebaut. Dort werde sich zeigen, ob sie zu dem Preis erstellt werden könnten, wie es die Atomindustrie plant. Dann erst würde auf den Finanzmärkten Geld für weitere Kraftwerke locker gemacht. Denn heute zeigen sich die Finanzmärkte skeptisch. Ein Bericht der Ratingagentur Moody's von Anfang Monat beurteilt den Bau eines Kernkraftwerkes als Belastung für das Rating einer Elektrizitätsfirma. Dies wegen der Größe, der hohen Kosten und der Komplexität des Projekts. Damit könnten die Kreditkosten ansteigen. Für die Schweizer Stromunternehmungen heißt das, die Finanzierung eines neuen Kernkraftwerkes könnte schwieriger werden als vorausgesagt.
Priscilla Imboden im Echo der Zeit von Schweizer Radio Dires. Die weiteren Themen hier. Ein Volk sucht nach der Wahrheit. In Kenia wird der Wahlbetrug untersucht. Ein Volk atmet auf, das Nepalesische, weil der König geht. Und Israel als Nachbar, Feind und Studienobjekt. Augenschein an der palästinensischen Al-Quds-Universität. Doch zunächst in die Schweiz. Thema Beschneidung. Verstümmelung der weiblichen Genitalien. Wenn wir hierzulande davon hören, denken wir zuallererst an Länder der Dritten Welt. Aber es gibt sie auch hier, durchgeführt an Kindern, die in der Schweiz leben. Heute ist das erste Gerichtsurteil in Sachen Beschneidung gefällt worden, in Freiburg. Mit einem weiteren Fall muss sich in 2 Wochen das Zürcher Obergericht befassen. Beschneidungen in der Schweiz, der Beitrag dazu von Monika Binotto.
Selbst Ärztinnen und Ärzte, die sich einiges an Verletzungen gewohnt sind, erschrecken, sind schockiert, wenn sie zum ersten Mal eine beschnittene Frau mit genitalen Verstümmelungen sehen. Entsprechend existiert unterdessen eine schweizerische Empfehlung für Ärztinnen und Ärzte, die dazu mahnt, das eigene Erschrecken, die Ablehnung und Verurteilung der Verstümmelung, die Patientinnen nicht spüren zu lassen. Zu Anzeigen kommt es nur selten, zum einen, weil die Verstümmelungen oft erst bei Erwachsenen entdeckt werden, zum anderen, weil in einigen Kantonen keine Meldepflicht besteht. Nach Schätzungen der UNICEF gibt es in der Schweiz gegen 7000 Frauen und Mädchen, die beschnitten sind oder denen eine Beschneidung droht. In Freiburg wurde nun der erste Schweizer Fall beurteilt. Ein 13-jähriges somalisches Mädchen wurde von seiner Halbschwester von der Schweiz zurück nach Afrika verfrachtet und dort beschnitten, unbetäubt, mit einem Stück Holz im Mund, damit es nicht schreien konnte. Später kam das Mädchen wieder in die Schweiz zurück und als das Freiburger Kinder- und Jugendamt von dem Fall erfuhr, schaltete es das Untersuchungsrichteramt ein. Heute nun kam das Urteil aus Freiburg. Eine bedingte Freiheitsstrafe von 6 Monaten, weil die Halbschwester zugelassen hatte, dass das Mädchen in Afrika beschnitten wird. Dieses erste Urteil sei zwar mild, aber ein wichtiges Urteil, sagt Elisabeth Müller, Geschäftsführerin des Kinderhilfswerkes UNICEF.
Dieser Fall ist wichtig, weil das sendet klare Signale, dass es in der Schweiz nicht angeht, ein Kind zu beschneiden, ein Mädchen zu beschneiden oder eben zurück ins Ursprungsland zu senden und dort zu beschneiden.
Damit ist auch schon angesprochen, nicht nur in den Ursprungsländern wird beschnitten, auch in der Schweiz geschieht es.
Wir haben Kenntnisse davon, dass über betroffene Frauen Beschneider, Beschneiderinnen in die Schweiz einreisen und im verborgenen Mädchen beschneiden.
Elisabeth Müller geht davon aus, dass kein einziger Schweizer Arzt Beschneidungen durchführe, sondern dass immer die betreffenden Familien eine Beschneiderin oder einen Beschneider für das Ritual einfliegen lassen. Ende Juni wird es auch dazu eine Gerichtsverhandlung geben, diesmal in Zürich. Dort haben somalische Eltern ihre Tochter im Alter von 2 Jahren in der Schweiz beschneiden lassen. Ihnen drohen bis zu 10 Jahre Gefängnis. Allerdings berufen sie sich darauf, dass sie nicht gewusst hätten, dass Beschneidungen in der Schweiz verboten sind. Hier wollen in Zukunft die Ärztinnen und Ärzte aktiver werden und dafür sorgen, dass Eltern Bescheid wissen, sagt Annette Kuhn-Dörflinger, leitende Ärztin der Urogynäkologie am Inselspital Bern.
Ich denke, es ist ganz wichtig, mit den Eltern offen zu sprechen, denen auch ganz klar zu erklären, dass diese Eingriffe hier verboten sind und hier auch strafrechtlich verfolgt werden, auch wenn die Eltern diese Verstümmelung nicht selbst durchführen, sondern wenn sie die nur in Auftrag geben.
Und auch die Politik will handeln. SP-Nationalrätin Maria Roth-Bernasconi will, genau wie die UNICEF, eine Verschärfung des Gesetzes. Jede Form der Beschneidung soll neu meldepflichtig werden, soll als Offizialdelikt gelten und sie soll auch dann deutlich bestraft werden können, wenn das Mädchen im Ausland beschnitten wird, sagt Maria Roth-Bernasconi.
Das ist ganz wichtig, weil wir mehrere Fälle kennen, in denen Mädchen zum Beispiel in den Ferien in ihr Land zurückgeschickt werden und sie dann zurückkommen mit einer Beschneidung, die in ihrem Ursprungsland vorgenommen wurde. Und das ist ganz wichtig, dass die Leute wissen, dass man das hier nicht machen kann und dass man auch dann strafgesetzlich verfolgt werden kann, wenn man so etwas macht.
Die Rechtskommissionen der beiden Räte unterstützen den Vorstoß von Maria Roth-Bernasconi. Jetzt soll ein entsprechender Gesetzestext ausgearbeitet werden.
Die Präsidentenwahl in Kenia vor knapp 6 Monaten hätte eine neue Ära einläuten sollen. Stattdessen geriet das Land in einen Strudel der Gewalt. 1500 Menschen wurden getötet, mehr als 300.000 vertrieben. Die Lage hat sich inzwischen zwar wieder beruhigt, vor allem weil sich die beiden gegnerischen politischen Lager zu einer Koalitionsregierung gefunden haben. Doch von Versöhnung kann noch längst keine Rede sein. Die Kenianerinnen und Kenianer aller Ethnien wollen Klarheit darüber, wie das umstrittene Wahlresultat zustande kam, das den früheren Präsidenten Mwai Kibaki erneut zum Sieger machte. Jetzt sucht eine unabhängige Kommission die Antwort auf genau diese Frage. Sie hat heute ihre Arbeit aufgenommen. Aus Kenia der Bericht von Rudi Küng.
Musik scheppert aus den Verkaufsständen entlang der Hauptstraße in Kisumu. Die Heimatstadt von Raila Odinga ist wieder geschäftig, wie vor der Krise, als Polizisten mit scharfer Munition gegen Protestierende vorgegangen waren und diese viele Geschäfte geplündert und in Brand gesetzt hatten. Odinga, der den Wahlsieg für sich reklamiert hat, ist jetzt Premierminister in einer Koalitionsregierung mit Präsident Kibaki.
The violence has gone down and we thank God.
Pfarrer Charles Bolo ist allen dankbar, die dazu beigetragen haben, die Gewalttätigkeiten zu stoppen, den Politikern, Gemeinde- und Kirchenvertretern.
The community leaders, the religious leaders.
Doch die Gesellschaft habe die Krise nicht überwunden. Sie sei verletzt, habe Getötete zu beklagen.
We are still left with a community that is injured, that is in pain, that has got a lot of losses.
Gewichtige Fragen wie die Rückkehr der Vertriebenen, die Entschädigung jener, deren Hab und Gut zerstört worden ist, seien nach wie vor ungelöst, hält Pfarrer Charles Oloo fest. Das mache die Versöhnung schwierig, die die Politiker forderten. Zur Versöhnung soll auch eine Kommission beitragen, die die Wahlen untersucht und vom südafrikanischen Richter Johann Kriegler geleitet wird. Sie führte heute in Kisumu ein erstes von vielen geplanten Hearings durch.
Welcome to the first formal meeting.
Die Verstärkeranlage funktionierte noch nicht, als Kriegler die Sitzung im Stadthaus eröffnete. Es ginge unter anderem darum, festzustellen, ob das Ergebnis der Präsidentenwahl richtig und vertrauenswürdig sei, erklärte er und lud die Anwesenden ein, ihre Anliegen und Beobachtungen vorzutragen.
Those results were honest. We must assess the integrity of the results.
Die Bürger von Kisumu hielten sich nicht zurück.
My name is Jacob Akat. I'm very sad.
Er heiße Jacob Akach und er sei sehr traurig, denn der Präsident der kenianischen Wahlkommission sei noch immer im Amt.
The Electoral Commission of Kenya.
Dieser war es, der Kibaki unverhofft zum Sieger erklärt und diesem so ermöglicht hatte, in einer Nacht- und Nebelaktion den Amtseid als Präsident abzulegen.
That these elections of 2007 were fatally flawed.
Dieses Vorgehen habe die Aussagen der internationalen Wahlbeobachter bestätigt, dass die Wahlen 2007 in Kenia gefälscht worden seien, meint eine der wenigen anwesenden Frauen. Zornig berichtet ein Bürger über den Polizeieinsatz in Kisumu nach Bekanntgabe des Wahlsiegs von Kibaki.
And on 31st of December 2007,
am 31. Dezember 2007 um 4 Uhr nachmittags habe er 9 Leute gesehen, die kaltblütig von Polizisten erschossen worden seien.
Shot in cold blood by police officers.
Die Kriegler-Kommission hat keine Entscheidungsbefugnisse, weshalb viele der Anwesenden ihr gegenüber äußerst skeptisch sind. Viele trauen ihr nicht einmal zu, die Wahrheit über die Vorgänge Ende 2007 aufzuarbeiten. Zu ihnen gehört etwa Gladwell Otieno, eine Aktivistin für gute Regierungsführung.
Was wir wollten, war eine forensische Untersuchung von was schiefgegangen ist mit den Wahlen. Es scheint nicht, dass wir das bekommen werden. Es wäre ein Fortschritt, wenn wir mindestens das als Wissen hätten.
Wie sei es möglich, dass dem Sieger einer Präsidentenwahl, damit meint er Raila Odinga, das Amt vorenthalten wäre, sagt ein alter Mann. Was sie wollten, sei Demokratie in Afrika.
If a person wins,
dass sein Wunsch bald erfüllt wird, ist in Kenia wenig wahrscheinlich, trotz der Kommission, die heute in Kisumu ihre Untersuchungen begonnen hat.
Afrika-Korrespondent Rudi Küng hat berichtet. Diesen Abschied sehnte ein ganzes Volk herbei. In Kathmandu räumte Ex-König Gyanendra heute den Palast und vollzog damit den allerletzten Akt für Nepals Monarchie. Zwei Generationen hatten gegen das nepalesische Königshaus gekämpft. Ein Höhepunkt war es deshalb, als die neue Verfassungsversammlung vor 14 Tagen die Republik ausrief. Aber erst Gyanendras Auszug setzt dem neuen Staat die Krone auf. ARD-Kollege Christoph Heinzle.
Äußerlich gefasst und lächelnd kam Ex-König Gyanendra zu seiner ersten und letzten Pressekonferenz im Palast im Zentrum der Hauptstadt Kathmandu, wenige Stunden vor dem Umzug in eine kleinere und schlichtere Behausung am Stadtrand. Gyanendra erklärte sich in seiner kurzen Stellungnahme ausdrücklich mit dem Wandel Nepals zur Republik und der Abschaffung der Monarchie vor zwei Wochen einverstanden. Ich folge der königlichen Tradition, die den Willen und die Wünsche des nepalesischen Volkes an die erste Stelle setzt. Ich habe die Entscheidungen der verfassunggebenden Versammlung am 28. Mai unterstützt, um die Umsetzung zu erleichtern. Erste Worte des Monarchen zwei Monate nach der historischen Wahl, die den Weg für die Abschaffung der Monarchie geebnet hatte. Gleichzeitig dementierte Gyanendra die Veruntreuung von Besitz und Geldern und er dementierte Medienberichte, er wolle ins Exil gehen. Ich habe nicht die Absicht, dieses Land zu verlassen. Ich werde in meinem Vaterland Nepal bleiben. Mein Wunsch ist es, für Entwicklung und Frieden hier zu arbeiten. Dafür hoffe ich auf Unterstützung aus allen Teilen der Gesellschaft. Erst kurz vor Ende der 15-tägigen Frist hatte sich die Regierung mit dem Ex-Monarchen auf Datum und Modalitäten seines Umzugs geeinigt. Bis zuletzt verhandelte man über Einzelheiten. Innenminister Krishna Prasad Sitola bestätigte den Termin für den Auszug aus dem Königspalast und die Übergabe des nunmehr staatlichen Eigentums. Gyanendra trennte sich von der juwelenbesetzten Königskrone, dem Zepter und vielen Geschenken, die der Monarch bei Staatsbesuchen erhalten hatte. Der wuchtige und luxuriöse Narayanhiti-Palast soll nun bald in ein Museum umgewandelt werden. Raus aus dem Narayanhiti-Palast hatten Demonstranten vor zwei Wochen gerufen. Nach nahezu 240 Jahren Monarchie feierten sie das Ende von König Gyanendra als Staatsoberhaupt des Hindu-Königreichs. Seit dem 28. Mai ist Nepal Republik. Das entschied die neue Verfassungsversammlung mit einer überwältigenden Mehrheit von 99%. Der gegenwärtige König wird ein normaler Bürger Nepals, erklärte Innenminister Sitola bei der Abstimmung, mit den gleichen Rechten, die jeder Bürger hat. Das vielbejubelte Votum gegen die Monarchie hat viel mit der Person Gyanendras zu tun. Vor 7 Jahren hatte er nach dem Blutbad im Königshaus die Macht übernommen. Nicht wenige Nepalesen glauben bis heute, Gyanendra sei in den Mord an seinem Bruder, König Birendra, und weiteren Verwandten verwickelt gewesen. Gyanendra dementierte das heute ausdrücklich. Als der König 2005 alle Macht an sich riss und im Ausnahmezustand regierte, war sein Schicksal besiegelt. Am Ende von Massendemonstrationen stand der Machtverlust des weithin unpopulären Hindu-Königs. Der Bürgerkrieg wurde beendet, der Friedensprozess begann, die Maoisten-Rebellen gewannen die Wahlen zur Verfassungsversammlung und drängten erfolgreich auf die rasche Ausrufung der Republik. Für Nepal geht damit eine Ära zu Ende, wie der Politikwissenschaftler Gautam Sen erläutert. Der König wurde von vielen normalen nepalesischen Hindus nicht nur als Monarch verehrt, sondern auch als Wiedergeburt des Hindu-Gottes Vishnu. Der Ex-König hat also in Zukunft einen schwierigen Übergang vor sich.
Der Bericht von Christoph Heinzle. Jetzt ist es 18 Uhr und bald 36 Minuten, das Echo-Dossier. Die Al-Quds-Universität im besetzten Westjordanland bietet das an, was seine Hochschule ebenso anbietet. Hier studieren Palästinenser Medizin, Sprachen, Recht und so weiter. Seit einiger Zeit aber gibt es auch ein ganz spezielles Fach, das einzigartig ist in der arabischen Welt. Israel-Studien. Am derzeitigen Masterkurs sind 120 Teilnehmer eingeschrieben. Um mehr zu erfahren über Israels Geschichte und Politik, seine Wirtschaft, seine Armee, seine Gesellschaft. Über Israel, das für die Palästinenser gleichzeitig Feind, Besatzer und Nachbar ist. So unterschiedlich die Studenten sind, so verschieden sind ihre Motive. Irin Meyer hat mit Studenten und Professoren an der Al-Quds-Universität in Abu Dis gesprochen.
Studentinnen eilen die Treppen hoch, andere diskutieren, stehen in Gruppen zusammen. Es geht lebhaft zu in den Gängen der Al-Quds-Universität. In den Hörsälen, man kann es durch die Glaswände sehen, herrscht große Konzentration. Im zweiten Stock, dort wo es an der Tür heißt Israel Studies, hängen die Studenten an den Lippen des Professors. Saleh Sakka lässt sich für ein paar Minuten stören und begleitet uns in die Bibliothek. Vor einer Bücherwand mit Werken über Zionismus, Ben-Gurion, Judentum erzählt der 40-jährige Palästinenser, wie dieses Studium ihn verändere. Als Gefangener in israelischer Haft habe er ausschließlich das hässliche Gesicht Israels kennengelernt, den Wächter im Gefängnis, den Unterdrücker. Hier entdecke er jetzt auch andere Facetten. Mit jeder Vorlesung, jeder Diskussion, jedem Buch wäre sein Bild von Israel differenzierter und rationaler. Heute unterscheide er zwischen israelischen Extremisten und moderaten Kräften. Er werfe nicht mehr alle Israeli in einen Topf, sagt Zaka. Oder er wisse zum Beispiel jetzt auch, dass es in Israel Armut gebe. Es tönt selbstverständlich, logisch, fast leicht, aber dieses Studium ist in Wirklichkeit ein großer Kraftakt für Zaka. 14 Jahre sei er in israelischer Haft gewesen, darum spreche er fließend Hebräisch, was hier Voraussetzung sei. Salehs Familie lebt seit 1948 in einem Flüchtlingslager in Ramallah, seit sie aus ihrem Dorf vertrieben wurde. Und Saleh Sakka bleibt gleich bei diesem Beispiel von 1948. Auf der einen Seite sei das eine, die palästinensische Erfahrung der Vertreibung, des Lebens als Flüchtling, die ihn präge. Das hält ihn aber nicht davon ab, verstehen zu wollen, wie die Israeli jene Zeit ihrer Staatsgründung betrachteten, also ihre Darstellung zur Kenntnis zu nehmen. Es sind immer noch viel mehr Fragen als Antworten, die Sakka umtreiben. Wenn er aus dem Fenster des Hörsaals schaut, sieht er die Mauer. Die Al-Quds-Universität, der Name bedeutet Jerusalem, ist nun durch die Mauer getrennt von Jerusalem und steht im westjordanischen Niemandsland von Abu Dis. Gerade weil er diese Mauer vor sich habe, die Besatzung erfahre, das Unrecht, wolle er wissen, was dahinter stecke, sagt Sakka. Die Mentalität, die Ideologie. Saleh Sakkas Motiv, das zweijährige Studium zu absolvieren, ist ein persönliches und ein berufliches. Er arbeitet, wie zahlreiche seiner Kommilitonen, bei der palästinensischen Autonomiebehörde von Präsident Abbas und kommt in seiner Funktion direkt in Kontakt mit Israeli. Je mehr er über sie wisse, umso besser könne er mit ihnen umgehen, sagt er. Sie seien Nachbarn. Jeder Student, jede Studentin habe ihren eigenen Blick auf Israel und ihr individuelles Motiv, mehr über Israel zu lernen, sagt Sakka. So gibt es unter den Studenten Mitglieder der islamistischen Hamas, die laut eigener Aussage ihren Feind besser kennenlernen wollen. Genauso gibt es aber auch Studenten, die politisch nicht aktiv sind, sondern sich mit diesem Studium eine bessere berufliche Ausgangslage schaffen wollen. Ganz rational geht Mohammed Nassal an die Sache heran. Im Wesentlichen habe sich sein Israelbild nicht verändert, sagt er, der im zweiten Jahr studiert. Nassal kam bereits als Jugendlicher Mitte der 70er Jahre in israelische Haft, wo er 15 Jahre blieb. Dort hat seine Auseinandersetzung mit Israel begonnen. Israelische Zeitungen habe er gelesen, Hebräisch gelernt. Heute arbeitet er im Auftrag des palästinensischen Premierministers Salem Fayyad in einem Büro, das sich mit dem israelischen Siedlungsbau im besetzten Westjordanland befasst, einem der zentralen Hindernisse für eine Verständigung zwischen Israel und Palästinensern. Nassal, Mitte 40, Familienvater, sagt, trotz allem, und er meint damit die israelische Besatzung, trotz allem bewundere er die Israeli auch in einem gewissen Sinne. weil sie, wie er immer deutlicher feststelle, fähig seien, ihr Ziel zu erreichen, effektiv und erfolgreich seien. Und er frage sich, warum dies den Palästinensern nicht gelinge. Die Israeli hätten eine kollektive Identität geschaffen und so ihre Ziele verwirklicht. Die Palästinenser dagegen seien immer noch im Stammesdenken gefangen, zersplittert in Gruppen, die sich bekämpften. Hania sei der Chef der Hamas, Abbas derjenige der Fatah. Die schlechteste Voraussetzung, um eine Nation, einen Staat zu bilden, sagt Mohammed Nassal. Wenn er solche Beispiele selbstkritischer Auseinandersetzung hört, weiß Mohammed Dajani, dass dieses Studium Sinn macht. Der palästinensische Politikwissenschaftler leitet es. Er schont die Studenten nicht, er will sie herausfordern.
It is up to the students to make up his mind finally, but at least we need to provide an academic education, and this academic education.
Jeder Student, jede Studentin mache sich seine eigene Meinung, aber er oder sie solle den akademischen Zugang zu diesem schwierigen Thema erhalten, sagt Dajani, wissend, dass die ganze Umgebung und die alltägliche Realität dagegen sprechen, ja feindlich seien. Dajani ist ein Mitstreiter von Sari Nusseibeh, dem Direktor der Al-Quds-Universität. Nusseibeh, Philosophieprofessor und ein bekannter Palästinenser, der für eine pragmatische, gewaltlose Lösung des israelisch-palästinensischen Konfliktes einsteht, ist der Kopf des Projektes. Überzeugt, dass nur gegenseitiges Verstehen oder Wissen die Brücke zum Frieden bildet und Gewalt eindämmt. Eine Haltung, die Dajani teilt.
Israel has been studying us as Palestinians or as Arabs, and I think it is very important that we also study Israel.
So wie Israel die Palästinenser studiere, so müssen die Palästinenser Israel studieren, und immer mehr Palästinenser würden dies erkennen. Darum sei der Studiengang so gefragt.
It's a popular program. I think that Palestinians are anxious to know about Israel.
Die meisten Professoren sind Palästinenser, sogenannte israelische Araber, die auch an israelischen Universitäten lehren, zum Beispiel in Haifa. Die also die israelische Gesellschaft und Politik gut kennen und die den arabischen oder palästinensischen Lehrmitteln israelische Bücher, israelische Autoren entgegenstellen. Ziel der Al-Quds-Universität ist es, auch israelische Professoren zu verpflichten. Bisher ist dies unmöglich, weil Israel seinen Bürgern verbietet, ins besetzte Westjordanland zu reisen. Dem Studienprogramm Israel will die Universität bald eines über Europa angliedern. Amerika ist bereits im Lehrplan. Während Israel ein Renner ist, sind die USA eine Provokation, sagt Professor Dajani.
Only yesterday a young student came from the Islamic religious studies into the office and she was wearing a veil.
Gestern kam eine junge Frau, die islamische Religionswissenschaften studiert, tief verschleiert bis auf die Augen. Sie habe ihn gefragt, warum die Universität Vorlesungen zur amerikanischen Kultur halte. Über diese Amerikaner referiere, die den Islam verachteten, verschleierte Frauen hassten. Es sei ein langes Gespräch geworden und er habe sie gebeten, in die Vorlesung des amerikanischen Kollegen zu kommen, unbedingt. Er hoffe, er sehe sie dort.
A few years ago you would walk on campus and you would tend to find all female wearing Western clothes. Now you walk on campus and I'm shocked about.
Vor ein paar Jahren, sagt Mohammed Dajani, konnte man über einen Campus gehen und man sah nur westlich gekleidete Studentinnen. Heute, im heißen Sommer, ist die Mehrheit von ihnen tief verschleiert. Das mit dem Islam zu erklären, sei Unsinn, sagt der Politikwissenschaftler. Es sei vielmehr Ausdruck der Radikalisierung und dem Erstarken der Islamisten in Palästina. Darum seien Bildung und Aufklärung so zentral. Dass sich der Horizont unter der Besatzung und den so schwierigen Lebensumständen in Palästina immer mehr verenge, sei verständlich, aber nicht zu akzeptieren, sagt Mohammed Dajani. Darum kämpft die palästinensische Al-Quds-Universität für den Blick auf den offenen und weiten Horizont, auch wenn sie von der israelischen Mauer eingeschlossen ist.
Israel, Studien an der palästinensischen Al-Quds-Universität. Irin Meyer war dort. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit war Monika Oetli. Für die Nachrichten Georg Aufdermaurer, am Mikrofon war Hans Ineichen. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.